Der erste Tag von Antonia Schneider. Nicks Erinnerung. Nick erinnerte sich, dass es genau 3:03 wurde, denn er hatte die Bewegung des großen Zeigers der Uhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Augenblick des Rucks auf den 3:00 beobachtet. Der ihn umgerissen habe und das geschmeidige Vorrücken des Zeigers hätten vollkommen synchron stattgefunden, dessen war er sich sicher. Nick lächelte bei dem inneren Empfinden dieser Genauigkeit. Zeitgefühl und Präzision waren ihm nur innerhalb eines Musikstücks vertraut, während es außerhalb noch eine Zeit gab, die mit Uhren gemessen wurde und deren Rhythmus und Vorwärtsschreiten er nicht mitzählte. Sie war davon anfangs irritiert gewesen. »Wozu hast du eine Uhr, wenn du nicht drauf guckst?« »Ich guck ja drauf«, hatte er jedes Mal geantwortet. »Aber sie ist eben schneller als ich.« Er hatte dann ihren Blick gesucht, gelächelt und gefragt, wie sie das schaffe, vor der Zeit auf die Uhr zu sehen. Sie hatte verständnislos zurückgelächelt. Was gab es da zu schaffen? Sich vorgenommen, bei ihm abzustellen. Einfach unerklärlich, woher das kam. Wie konnte denn jemand so unglaublich rhythmussicher sein, immer im Takt, aber ständig der Uhrzeit hinterherhinken? »Komm«, sagte sie an diesem Morgen unvermittelt, »wir müssen los.« Es war sein Geburtstag. Unter der großen Uhr, die gegenüberliegenden Seite wie ein riesiger Löffel aus dem Pflaster ragte, drehte sich ein Kubus Alarmetafeln. Ihr Fotofachberater, ihr Küchenprofi, ihr Modefachgeschäft, ihr Platz. Auf dem Vordach der Apotheke zeigten rote Ziffern an, dass es Sommer war, 37 Grad. Das Wechseln der Anzeige von der aktuellen Temperatur zur aktuellen Uhrzeit war für den kurzen Moment des Stillstands, der dem Signalwechsel der Ampel vorausging, die einzige lautlose Bewegung. Seit Tagen die gleiche Temperatur, kein Wind, kein Wölkchen, nicht einmal ein leiser Geruch von irgendwoher. Sie ließ, ungern, seine Hand los, lief zum Bus. Die Besucherin. »Dr. Regina Neumann?« »Ja, bitte.« Regina ließ ihr Handy, das sie gerade hervorholen wollte, in die Tasche ihres Sakkos zurückgleiten. Dieses Kleidungsstück verdiente keine andere Bezeichnung. Jedenfalls fehlte dem groben, dunklen Stoff jeder feminine Schnitt. Im Sitzen blickte sie der Besucherin entgegen, straffte, kaum merklich, die Schultern, während eine Erinnerung von ihr ergriff. Die Körperhaltung der jungen Frau da im Türrahmen, die so schmal wirkte und doch bestimmt 1,80 groß sein musste, die jetzt zu ihr herüberlächelte, rief ihn in ihre Gegenwart zurück. Damals, 11 Jahre war das bereits her, da war sie als Besucherin gekommen, hatte abwartend in der Tür gestanden und er, von seinem Stuhl aufgestanden, hatte sie lächelnd aufgefordert, doch hereinzukommen. Dabei hatte er auf den Zweitstuhl neben ihm gezeigt. Deutlich hatte sie wieder die weiße Wand vor Augen, 3 Keyboards aufgereiht, darüber eine graue Metalltafel, auf der jemand mit grünem Filzstift 5 Linien gezogen hatte, daneben ein Vorrat Notenmagnete, darauf wartend, auf den Linien verteilt zu werden. Das Bild verscheuchend stand Regina endlich auf, ging um ihren Schreibtisch herum und streckte im Gehen der jungen Frau ihre Hand entgegen. »Sandra Lemmen«, sagte die Besucherin. Fremde Finger schlossen sich um Reginas Hand. Diese Großfrauenhand hatte sogar seinen warmen Goldton. »Freut mich«, sagte Regina und die fremde Hand gab die ihre wieder frei. Um der Fremden in die Augen sehen zu können, musste sie sogar ihr Kinn etwas anheben. Sein Händedruck war immer richtig dosiert gewesen und selbst im Winter wurden seine Hände nie kalt. Die Hand hatte er jedem hinstreckt, zur Begrüßung und auch zum Abschied. Wie mein Vater, Regina die ersten manken müssen, mit einer Mischung aus Irritation und amüsiert sein. Eine anachronistische Geste, dieses Händereichen, und viel zu förmlich, unter Freunden. Freunde waren sie gewesen, nicht weniger. Sie hätten mehr sein sollen. Er war ein Verlust, obwohl sie ihn nie besessen hatte. Ist der Verlust einer Möglichkeit überhaupt ein Verlust? Dürfen die zu spät gekommenen sich denn beklagen, dass jemand vor ihnen da war? Die Stimme der anderen holte sie in die Gegenwart ihres Labors zurück. »Wir sind doch verabredet.« Reginas Nicken, ein Reflex des nie überrascht sein Dürfens. »Vom Scientific American? Natürlich, ja. Und es tut mir so leid, ich habe sie völlig vergessen,« log sie. »Und jetzt sind sie hier, ja, und ich bin auch hier, und ich habe jetzt beim besten Willen keine Zeit für...« Ihren Artikel, half die Besucherin, verbarg geübt das Bemerken der vertuschten Unwissenheit. »Den Artikel, den sie doch von Herrn Wiesbaum übernommen und redigiert habe. Allerdings verstehe sie einige Aspekte nicht ganz. Das wolle sie klären. In einem direkten Gespräch gehe das am besten.« »Na schön, morgen vielleicht? Um 1 zur Mittagspause?« bot Regina an. »Morgen? Geht das nicht noch heute? Redaktionsschluss, verstehen Sie?« Verstand sie nicht. Diese Kurzfristigkeit nervte. Dennoch fand das, selbstverständlich, begleitet von einem zustimmenden Nicken, leicht den Weg über ihre Lippen. Regina akzeptierte, ohne mit der Wimper zu zucken, den Vorschlag, sich am selben Abend zu treffen. Ohne diese Blätter ist man ja, publish or perish, nichts. Also gut, dann um 8 im Dragonfly, nie gehört, aber sie würde es schon finden. Dem amerikanischen Militär und GPS sei Dank. Jetzt habe sie aber keine Zeit mehr, da laufe noch ein Übersetzungsprozess, den müsse sie überwachen, selbst, der könne nicht beaufsichtigt bleiben. Und Brandt schon gar nicht, dachte sie automatisch. Brandt war der Assistent, ihr Assistent, und zu jung und zu tüchtig, als dass er hätte warten können, bis er an der Reihe war. Der Neuroinformatik würde die Zukunft gehören, und damit solle sie vor allem Brandt gehören. Sie würde der KI neue Impulse geben. Sie, nicht er. Brandt, grollte es in Regina auf dem Weg zum Labor. Kann sie mal. Der muss erst mal lernen, dass nicht alles zentral organisiert werden muss. Ameisenhaufen sehen auch so aus, als ob sie chaotisch wären. Aber das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Sie organisieren sich selbst, haben in ihrer Umwelt eine globale Steuerung, die von jedem einzelnen Krabbler gleichzeitig bedient und befolgt wird. Das System Ameisenhaufen hält sie zusammen und lässt sie gerade das tun, was nötig ist. Alles hat seine Ordnung. Im Halbdunkel des fensterlosen Labors schimmerten Monitore vor sich hin, besänften wie gedämmtes Licht die Unwirtlichkeit des Ortes. Konstant Rot der Lampen bedeutete, alles lief, wie es sollte. Neben jedem Monitor glomm es rot. Man hatte das rote Leuchten immer im Blickfeld, egal wo man saß. Nur selten kam es vor, dass das Rot hektisch blinken begann. Meistens ging alles ohne Störung seinen Gang. Auch an diesem Morgen zeigten M1, M2 und M3, dass alles im grünen Bereich lag. Noch 159 Minuten und knapp 3 Sekunden, dann würde Transfer 96 abgeschlossen sein. Regina sah eine Weile zu, wie auf den Bildschirmen die Zeit auf die Hundertstelsekunde genau rückwärts gezählt wurde und hoffte, dass die gewählte Wahrscheinlichkeit, mit der Übersetzungsfehler auftreten sollten, mit 0,9% gut kalkuliert war. Regina ging das Prozedere noch einmal gedanklich durch. Die Möglichkeit, dass richtig transkribiert werden würde, lag damit bei 99,1%. Obwohl richtig die falsche Bezeichnung war. Welchen Inhalt die Begriffshülsen letztlich aufnehmen würden, wurde nur teilweise von vornherein festgelegt. Gelernt werden sollten letztlich Wörter. Später. Durch Reden. Palaver. Wie in jeder natürlichen Sprache. Schließlich kriegte kein Kind einfach ein Lexikon einprogrammiert. Das Initialisieren des lexikalischen Teils war kein großes Problem. Schwierigkeiten machten die Indizierung und die Kontextualisierung, wovon dann wiederum die Reorganisation und die Connect-Bildung beeinflusst wurden. Wenn die Chance, dass der Informationsfluss richtig verstanden, das heißt richtig transkribiert werden würde, bei 99,1% lag, war das doch ein wirklich ermutigender Wert. Auf 1000 Wörter kamen 9 mögliche Fehlorganisationen oder Konnexe oder Lexikalisierungen oder von jedem etwas irgendwie verteilt. Missverständnisse, die das System in seiner Performance beeinflussten, ja, es im Prinzip gestalteten. Regina versuchte, den beunruhigenden Gedanken an das noch in einiger Ferne liegende Gesamtergebnis zu bändigen. Mit beiden Händen fasste sie ihre dunklen, sich im Frisierversuch widersetzenden Locken zusammen. Abwarten können ist Schwerarbeit. Sie wusste ja nicht, wie das System damit umgehen würde, ob es tatsächlich eine selbstständige Fehlerkorrektur, die ja eigentlich keine war, sondern schlicht Ignoranz, ob es diese Fähigkeit ausbilden würde. Dieses System musste übersehen, verwerfen, vergessen können. Eine wichtige, wahrscheinlich die entscheidende Bedingung, die Abkehr von der Idee der Perfektion, davon sie erzeugen zu wollen. Eine zentrale Steuereinheit, ein Kopf, war nun nicht mehr nötig. Künstliches Leben ohne Kopf, die KI hatte den Kopf verloren. Seit der Körper seinen Geist zurück hatte und der Kopf wieder eingegliedert worden war, machte die Forschung wieder Fritt. Man hatte gelernt, das Unerwartete zu produzieren. Alles ein System, ein Organismus, der Körper genauso wie seine Einzelteile. Der Körper wurde zum System aus Subsystemen mit vorhersagbarer Wahrscheinlichkeit der Seinsform. Stochastische Prophetie. Wenn nicht, wurde eben nachgebessert, bis die gewünschte Seinsform erreicht war. Eine echte Leistung, den Fortschritt dem Basteln zu überlassen. Endlich Schöpfer sein. Metamorphosen waren programmierbar geworden, mit der Möglichkeit, Evolution zu programmieren. Evolution. Eine Konstruierbarkeit. Eine Bewegung auf dem Flur unterbrach ihre Gedankenketten. Der Türspalt und der flüchtige Augenblick einer vorbeihuschenden Silhouette reichten, um ihre menschliche Mustererkennung liefern zu lassen. Assistent Brandt. Begleitet von einem »Na, warte!« Impulsivität, dachte sie. Und dann, dass dies ein Konnex zu Impuls sei, der die eigentlich Unpass-Assoziation »Impuls« als »im Takt« als »in einer periodischen Regelmäßigkeit« sich befinden, mitliefert. In sowas darf sich mein System nicht verhaken. Damit ist klarkommen. Und es muss zuallererst etwas Derartiges überhaupt produzieren. Bisher schien die Justierung auf 0,9% Fehlerwahrscheinlichkeit die dafür richtige Entscheidung gewesen zu sein. Na warte, Brandt. Der Impuls, in sein Büro zu marschieren, ließ sich mit einem schlichten Na warte wieder herbeidenken. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass diese Redakteurin kommen wollte? Brandt hob Kinn und Augenbrauen gleichzeitig. Schnösel. Ist das eine rhetorische Frage? Regina hob ihr Kinn bewusst nicht, bohrte ihren Blick von unten in seine babyglatte Stirn. Entschuldigung. Entschieden noch nicht schuldbewusst genug, fand sie. Seit wann wussten Sie von dem Termin? Brandt, jetzt antworten Sie schon. Frau Lemmon hat mir gesagt, dass Sie ihn bestätigt haben. Ihretwegen muss ich heute Abend in dieses Lokal, von dem ich noch nie gehört habe, was kein Wunder ist, denn es ist irgendwo in der Vorstadt und ich muss vermutlich eine Stunde fahren, weil ich nicht wusste, dass da noch jemand Fragen hat. Weil Sie mir das auch nicht mitgeteilt haben. Unser Herr Wiesbaum ist in den USA, gibt unsere Sache einfach einer Neuen, die sich offenbar nicht einmal auskennt. Unglaublich, wirklich. 3 telefonische Anfragen von der Neuen, 3, und ich erfahre nichts von Ihnen. Kein Sterbenswörtchen. Entschuldigung, ich hatte so viel zu tun. Und die Studenten und die Übungen, die ständigen Fragen, Ihre Sekretärin. Jetzt schieben Sie das bloß nicht auf, Frau Rath. Sie, ganz allein Sie, haben die Anrufe entgegengenommen. Wenn Sie Anrufe annehmen, müssen Sie auch... Unglaublich, wirklich. Schon mal was von E-Mail gehört? Und Sie kennen diese mobilen Telefone und wissen, wie man die benutzt? Ja, dann tun Sie das in Zukunft. Informieren Sie mich. Und sagen Sie jetzt nicht wieder Entschuldigung. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe mich ganz auf das laufende Projekt konzentriert. Wenn Ihre Arbeitsbelastung den Informationsfluss hier staut, dann brauchen Sie eindeutig Hilfe. Endlich schwitzt er ein bisschen, registrierte Regina, während sie auf seine Versicherung wartete, alles im Griff zu haben. Ja, es sei viel und nein, er sei nicht überfordert. Er sagte, was er sagen sollte. Schön. Dann bleiben Sie heute Abend hier, während ich dieses Redaktionsküken treffe und Sie überwachen die Wiederholung des Transfers von heute Nachmittag. Werten Sie ihn anschließend aus, gehen Sie erst nach Hause, wenn Sie damit fertig sind. Mailen Sie mir die Ergebnisse, verstanden? Bevor sie sich wegdrehte und ihn aus ihrem Blick entließ, hob sie ihm ihr Kinn entgegen. Transfers. Regina fragte die Uhr an ihrem Handgelenk, schon nach 11. 2 Stunden und dutzende Fragen später erreichte sie endlich ihr Büro. Es drängte sie, sofort Nick von Brandts neuester Unverschämtheit zu berichten. Sie kriegte einen kleinen weißen Laptop auf, der augenblicklich aufnahmebereit mit der Festplatte zu surren begann. Auf Reginas Stirn vertiefte sich eine Falte, während sie inzwischen verschilderte, mit Brandt hätte sie sich ja den Richtigen ins Nest geholt. Wem sonst als Nick könnte sie das eingestehen, dass Brandts Wahl eine Fehlentscheidung gewesen war? Blick nach der Uhr? Zeit genug, um diese Nachricht noch zu transkribieren und zu übermitteln. Währenddessen würde sie sich auf das Gespräch vorbereiten, indem sie ihren Artikel noch einmal durchging. Rote Ziffern leuchten von der Decke ihres Büros. Ein Glimps 19.02. Projektionswecker waren eine für das Schlafzimmer ungeeignete Erfindung, was man aber erst wusste, nachdem man sie dort aufgestellt hatte. Die roten Ziffern hatten, wie der an die Wand gemalte Teufel, Nacht für Nacht von der Zimmerdecke glühend ihre Schlaflosigkeit verspottet. Eines Morgens hatte sie genug gehabt und das Ding, probehalber, mit ins Institut genommen. Um 8 würde sie im Dragonfly sein. Mit dem Wagen ungefähr eine halbe Stunde, hatte die Auskunft im Internet gelautet. Die Nachricht an Nick war übermittelt. Regina verstaute ihren Laptop, schenkte ihrem Spiegelbild noch 2 Minuten Aufmerksamkeit und nahm die Tasche mit dem kleinen weißen Computer vom Schreibtisch. Behutsam, wie ein Baby. Und mit beiden Armen umschlungen, vorsichtig am Bauch gepresst, trug sie das Gerät zum Wagen, legte es auf den Beifahrersitz. Starten, GPS ein, Zielort angeben und los. Dragonfly. Als Regina, Punkt 8, das Dragonfly betrat, wartete niemand auf sie. Die Redakteurin war unpünktlich. Nur ein einziges Mal war Regina je unpünktlich gewesen und da war sie zu früh. Er und diese blonde Frau hatten erschöpft geschlafen und ihr Kommen war unbemerkt geblieben. Nein, Unpünktlichkeit war nicht akzeptabel. Danach hatte sie sich lieber um ihre eigene Karriere gekümmert. Allein war sie sich keineswegs vorgekommen, bis sie ihm begegnet war. Aber da war sie 10 Jahre zu spät gekommen. Er hatte schon einer anderen gehört. Was hätte sie denn ausrichten können gegen ein Jahrzehnt Vertrautheit, Gemeinsamkeit? Die andere hatte eine Dekade Vorsprung gehabt. Das hätte sie doch unmöglich einholen können. Mit Nick würde das nicht passieren, mit ihm nicht. Nick war anders, ganz anders. Mit Nick würde es sein, wie es mit ihm hätte sein können, denn Nick hatte ja fast alles von ihm. Und der Zeitpunkt stimmte. Regina schaffte es, sich vom Gedanken Nick loszureißen, indem sie nach der laminierten und offensichtlich selbstgedruckten Speisekarte griff. Auf der Vorderseite prangte die Fotografie eines kopulierenden Libellenpaares, das sich offenbar im Flug paarte und dabei einen Kreis bildete. Der Fortpflanzungsakt kreiste den Schriftzug Dragonfly ein. Darunter erklärend, dass es um blaugrüne Mosaikjungfern handle, die der Inhaber selbst fotografiert habe an seinem Teich vor der Terrasse seines Lokals. Auf der Rückseite der Karte die Geschichte der Namensgebung von Lokal und Libelle, die davon handelte, dass diese Sorte Libellen ganz fürchterlich neugierig sei und die erste Libelle, der er je begegnet war, ihn damit ganz fürchterlich erschreckt habe, indem sie ganz nah, ganz lange vor seiner Nase geschwebt habe. So nah, dass das Tier seine Nase fast berührt hätte und ihn überdies angestarrt habe. So nah vor der Nase sei sie gewesen, dass er ihre scharfen Zähne habe hervorstechen sehen. Wegen dieser Zähne, die eigentlich keine seien, aber so aussähen, hätten diese Tiere den lateinischen Namen Odonata, der sich vom griechischen Wort Odon für Zahn ableitete. Ein bisschen was Drachenartiges hätten diese Fliegen ja wirklich. Die englische Bezeichnung sei ihm deshalb viel passender vorgekommen, weshalb sein Lokal jetzt auch Dragonfly und nicht etwa zur Libelle hieße, was ja auch nicht so spannend klingen würde. Die Gerichte auf der Innenseite der Karte hatten merkwürdige Bezeichnungen und nirgendwo fand sich ein Hinweis auf die Zutaten. Die Redakteurin ließ auf sich warten. Regina wurde wieder wütend auf Brand, der ihr das eingebrockt hatte, und versuchte dem Wirt wenigstens eine Andeutung abzuringen, was sie denn zu erwarten hätte, wenn sie eine Fuhre Mist bestelle. Der fand sie aber fürchterlich neugierig und meinte, sie solle sich halt mal überraschen lassen. Während sie auf ihr Essen wartete, betrachtete sie den Libellenpaarungskreis. Passend, diese Form des Fortpflanzungsaktes. Ein Kreislauf, wie die Zeit. Alles ist Wiederkehr, so wie Sommer und Winter wiederkehren. Das Wort Fortpflanzung hat nichts Lineares. Es führt in einen Kreis. Die Fuhre Mist kam, als auch die Redakteurin endlich tauchte. Fette Fritten ragten aus einem kleinen Leiterwagen aus Plastik, vor den ein Steak so platziert war, als zöge es die Frittenfuhre. Regina staunte über den seltsamen Humor des Wirts und hatte plötzlich keine Lust mehr, das Steak zu essen. Sie sollten den Rotwein nehmen, empfahl sie der Verspäteten. Strafe musste sein. Die Redakteurin bestellte Apfelsaft und entschuldigte sich beiläufig. Regina nickte und kaute dabei sorgfältig eine Fritte. Wo es ihr denn an Verständnis fehle, fragte sie die Redakteurin freundlich. Erst jetzt fiel ihr auf, dass die höchstens so alt wie Brand sein konnte. Und so ein Küken lassen die mit einem ausgewachsenen Artikel aus der KI-Forschung allein. Kein Wunder, dass sie Fragen hat. Mich beschweren, gleich morgen, über diesen Affront, eine Anfängerin mit meinem Artikel zu betonen. Und ich fahre hier heraus, warte auch noch stundenlang auf das Kind. Zu blöd. Wirklich, zu dumm. Die hat sogar seine Augen. Grau mit ein paar braunen und grünen Spritzern drin. Nix Augen fehlen, diese Sprenkel, fiel ihr plötzlich ein. Regina tunkte eine Fritte erst in die Mayonnaise, dann in das Töpfchen mit Ketchup, um einen Augenblick überlegen zu können, ob sie ihr Gegenüber dafür rügen sollte, dass sie nicht nur unpünktlich gewesen war, sondern diese Unpünktlichkeit so selbstverständlich nahm. Die andere war einfach da, lächelte und sagte, dass sie nicht begreife, warum Regina die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler gemacht werden, zum Konstruktionsprinzip hätte werden lassen. Pygmalion, antwortete Regina, war frustriert. Die Natur der Frauen war nicht sein Ding. Sie stopfte sich die Fritte in den Mund und kramte eine zweisprachige Ausgabe von Ovids Metamorphosen hervor. Der dünne Bart klappte an der Stelle von selbst auf. Da, kaute sie, drehte der anderen den Text hin und bohrte den Zeigefinger in die Stelle. Aus dem Gedächtnis zitierte sie die lateinische Zeile. Qua femina nasci nulla potest. Reginas rechter Zeigefinger wandert zur übersetzten Zeile, dann fuhr sie fort. Das macht ein männlicher Übersetzer zu, wie es die Natur nie zu erzeugen vermag. Regina holte hörbar Luft. Wie es von der Frau nicht geboren werden kann. Die Natur ist weiblich, ist erzeugend, weil gebärend und fehlerhaft. Kein Wunder. Hat doch die weibliche Natur der Natur der Frau zahlreiche Fehler gegeben, die Pygmalion so frustrieren und die der Übersetzer Laster des Weibergeschlechts nennt. Erneutes Luftholen. Vitiis quae plurima menti feminae natura dedit. Ha! Fehler, welche die Natur der Denkkraft der Frauen, menti feminae, in großer Menge gegeben hat. Aber Laster als Übersetzung für Vitium rangiert im Wörterbuch an vierter und letzter Stelle. An erster steht Fehler. Die junge Frau ignorierte Reginas Eifer, versuchte, den Ausdruck ahnender Verständnislosigkeit von ihrem Gesicht zu verscheuchen. Feminismus ist. Sie begegnete Reginas forschendem Blick mit der Frage, was Pygmalion denn gegen seinen Frust unternommen hätte. Sich eine Frau ohne Fehler gebildhauert. Aus einem Elefantenzahn. Muss eine kleine Frau gewesen sein. Schön ist sie geworden und ohne Vergangenheit. Dadurch ist sie lasterlos. Regina muss plötzlich lachen. Elefantenzahn klingt sofort fallisch und Elfenbein erst, wenn man von Elfe zum Bein runtergedacht hat. Die Redakteurin schrieb etwa auf ihren Feminismus-Mist. Mehr wusste der Augenblick ihr nicht zu liefern. Wo ist die Mitte? Das fragte sie professionell, bemüht ein, die hat sie ja nicht mehr alle, davon abzuhalten, auf ihrem Gesicht sichtbar zu werden. Er habe sich ins eigene Gebilde verliebt, erklärte Regina und rezitierte weiter. Dass es nur Kunst war, fand die Kunst, Pygmalion staunte. Und das Feuer des künstlichen Leibes durchflammte die Brust ihm. Häufig betasteten die Hände das Werk zu erproben. Ist's wirklich Elfenbein oder lebt es? Es gibt nicht zu, dass es Kunst ist. Regina stoppte und lachte auf. Es klang bitter. Pygmalion toucht an seiner Skulptur herum, redet mit ihr, küsst sie, bildet sich ein, dass sie davon blaue Flecken kriegt. Fantasie hat der Mann, das musste man ihm lassen. Die Redakteurin nickte, Zustimmung heuchelnd. Beate Uses Puppen antworten auch nicht. Die auf ihren Block herunsah, begann ihre Hand das unerlaubt dahin zu kritzeln. Sie fühlte Ärger in sich aufsteigen. Feminismus-Mist. Analytische Selbstschutzkategorien waren das, sonst nichts. Rick registrierte zufrieden den Anflug von Ärger bei der anderen und legte nach. Die Unverfügbarkeit des anderen beginnt mit dessen Denkkraft. Und die Unverfügbarkeit des anderen quält uns. Tagträume in Elfenbein gehauen mögen dem Mann genügen. Wir dagegen brauchen Feedback. Elfenbeinfrauen ohne Vergangenheit sind Produkte, Beziehungen aber sind Prozesse. Nie fertig und immer ist man am Aufbügeln von Fehlern. Anpassen ist Gegenwart, die durch die Vergangenheit notwendig geworden ist. Meine Arbeit ist die Anpassung des Künstlichen an das Natürliche. Indem Sie eine Wahrscheinlichkeit für Fehler ins System integrieren? Ja. Der Input oder Datenstrom, der auf das System trifft, wird gefiltert von einer Art Fuzzy Logic. Was letztlich hängen bleibt und verarbeitet wird, hängt vom Datenspeicher und seiner Indizierung und Verlinkung ab. Das System bildet Untersysteme aus, die wiederum Untersysteme bilden können. Welche? Das hängt von der Aufgabe ab. Ich nenne es Lernfähigkeit. Mein System soll mit seiner Umwelt interagieren können und sich verändern, an die Bedingungen anpassen können. Stellen Sie sich das vor wie bei einer Fußballmannschaft. Der einzelne Fußballspieler ist ein Ganzes und gleichzeitig ein Teil des größeren Teils, zum Beispiel der Verteidigung, und die wiederum Teil der ganzen Mannschaft. Aber der Fußballspieler funktioniert ja auch noch, wenn er das Spielfeld verlässt. Und mein System kann sogar lernen, sich in andere, fremde Systeme zu integrieren. Ist das Flexibilität? Die Redakteurin ignorierte Reginas Stolz, fragte weiter. Wie steuert sich Ihr System? Teilhierarchisch. Es gibt nicht mehr den einen Kopf, sondern der Kopf ist ein größeres Ganzes und der Teil eines größeren Ganzen. Des Organismus oder der Umwelt. Sagen wir, die zentrale Steuereinheit hat ausgedient. Der Fuß ist in der Lage zu wissen, wo er Halt finden kann. Und das System braucht Fehler in der Verarbeitung des Input, um so flexibel zu sein? Es sind ja im Prinzip keine Fehler. Es ist ein Filter, ein sich selbst strukturierender Wahrnehmungsfilter, wenn Sie so wollen. Wir konstruieren keine Vollkommenheit, das können wir gar nicht. Und um das einzusehen, waren die Herren des Alive einfach nicht in der Lage. Sie wollten wie Pygmalion Vollkommenheit bauen. Anders konnten sie nicht denken. Das System braucht Fehler, weil es keine Vergangenheit hat. Es erschafft sich eine Identität, damit es funktionieren kann, in einer Umgebung voller Identitäten. Werden Sie einen künstlichen Menschen bauen? Nicht doch, da schießen Sie aber gewaltig über das Ziel hinaus. Regina schob ihren Teller von sich, starrt angewidert auf das Steak. Wir praktizieren evolutionäre Programmierung, wir bauen nichts. Unsere Systeme sind virtuelle Organismen, die in Materie implementiert werden können, zum Beispiel in Industrieanlagen. That's it. Übrigens, wenn Sie Menschen gebaut haben wollen, dann gehen Sie zu den zur Medizinfraktion. Die tun das doch schon, seit Sie das erste Retortenbaby zur Welt gebracht haben. Und wer weiß, was so in militärischen Töpfen kocht. Aber rede von Organismen und Identitäten und das alles. Nur Metaphern? Die junge Frau hatte genug gehört. Ausgeliehene Griffe, die jetzt ihren eigenen Inhalt hätten. Aha. Endlich sagte sie, dass alle ihre Fragen beantwortet wären. Vielen Dank. Sie wollte lieber weg. Regina blickte ihr junges Gegenüber forschend an, während sie sachte den Deckel ihres Laptops schloss. Das leise Surren der Festplatte hörte erst einen Augenblick nach dem Zuklappen auf. Das System legte seine Datenspeicher. Nichts musste gelesen oder geschrieben werden. Der Ruhezustand eines Computers ist wie ein Tod, aus dem man einfach wieder aufwachen kann, um da weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Regina betrachtete das weiße Licht, das auf der Frontseite des Notebooks pulsierte, in einem langen, regelmäßigen Intervall, als atme es in seinem Schlaf, den es nie schläft. Es schläft nicht, weil es nicht träumen kann. Und es träumt nicht, weil die Festplatte nicht aktiv ist. Während ein Notebook im Ruhezustand ist, findet kein Input statt und deswegen bleibt das Festplattengedächtnis unverändert. Das war immer der Konstruktionsfehler gewesen. Dass Ihr System keine Festplatte hatte oder irgendeinen anderen mechanischen Speicher, sondern eine Gehirnkonstruktion, künstlich generierte Biomasse, Gebiontium, die schon lange in der Raumfahrt verwendet wurde, dass sie das Material in ihren Besitz gebracht und modifiziert hatte. Jede Form konnte sie jetzt daraus wachsen lassen und jede taktile Qualität, jede Organismuskomponente. Das durfte die andere nicht wissen. Niemand durfte das. Noch nicht. Die Menschen waren noch nicht so weit. Der letzte Blick auf die junge Fremde brachte Regina die Entscheidung. Morgen früh werde ich ihn aufwecken. Morgen wird sein Geburtstag sein. Es wird funktionieren. Er wird funktionieren. Regina ließ die Speisekarte mitgehen, als sie zusammen das Dragonfly verließen. Die Frauen reichten sich die Hände, hoffentlich traf man sich nicht mehr, und stiegen jede in ihren Wagen. Geburtstag. Eine Nacht ist kurz, wenn man eine Geburt vorbereitet. Kaum, dass dieses Wort, Geburt, ihr Bewusstsein passiert hatte, hielt Regina inne. War es eine? Wäre ich damit auch seine... Sie wehrte das Wort, wehrte sich gegen die Gedanken und Bedeutungen und Kettenreaktionen, die das Wort anzustoßen in der Lage war. Beinahe 7 Uhr, alles vorbereitet, startklar. Aber sie wusste plötzlich nicht mehr, wohin mit sich. Es war soweit. Ungezählte Male hatte sie sich diesen Moment ausgemalt. Jetzt saß sie neben ihrem Bett, das ihr nun nicht mehr allein gehörte, und staunte den schlafenden Mann an, der darin lag. Ihre Finger fühlten vorsichtig seine Oberfläche. Sie fühlte sich so gut an, hautecht, es wuchsen Haare darauf, Gefäße durchzogen das Gewebe, es würde blaue Stellen geben mit einem Trauma. Das Material war grandios, ganz unglaublich grandios. Diese Haut schimmerte goldbraun, wie seines genetischen Vorbildes. Der andere, der diesen genetischen Code trägt, ist noch lange nicht sein Vater. Geninformation, das ist doch nur Text, der vorschreibt, welche Zelle wie wachsen und funktionieren soll, von wegen Verwandtschaft. Sie musste sich losreißen von der Unglaublichkeit der Realität. Das Wasser der Dusche prasselte auf die Gedanken, spülte die Bedeutungen weg, die sich an die Wörter gebunden hatten. Sie musste sauber sein. Es war ihr Moment, kein Zweifel, ihr letzter einsamer, ungeteilter Moment in seiner Gegenwart. Mit nassen Haaren und einem Kaffee hatte sie sich in die Küche gesetzt und wartete darauf, dass er aufwachte. Die Uhr über der Tür im Blick wartete sie auf ein Geräusch, auf Schritte aus der Diele. Das Schlafzimmer hatte sie nicht mehr betreten können. Sie hätte ohnehin nichts mehr ändern können. Die Entscheidung war gefallen. Als die Aufwachzeit, 9.03 Uhr, eingegeben wurde und sie das Kabel entfernt und die Schnittstelle verschlossen hatte, die nie mehr benutzt werden würde. Danach konnte sie nur noch warten. Er betrat die Küche, als hätte er sie jeden Morgen seit 11 Jahren betreten, zwinkte ihr mit beiden Augen zu, nahm einen Becher von der Anrichte, setzte sich, stand wieder auf, um Kaffee in den Becher zu füllen, setzte sich, stand wieder auf, holte die Milch aus dem roten Riesenkühlschrank und sagte ihr, dass er wirklich glücklich sei, nicht perfekt sein zu müssen. Redete, lächelte. Sie sah ihn an, hörte ihn reden und wurde das Wort Mutter nicht los, das pausenlos in ihrem Bewusstsein kreiste. Komm, sagte sie unvermittelt, wir müssen los. Im Radio spielte Coldplay und er suchte seine Schuhe, als ob er jeden Morgen seine Schuhe suchte. Er war perfekt. Sie nahm eine Zeile Text wahr. Honey, all the movements I started to make see me crumble and fall on my face. Sie lachte. Er stand auf einem Bein, band sich den Schuh, ohne ihn irgendwo aufzusetzen. Ob seine Vorlage das auch kann? Dieses verflixte V-Wort. Unter der großen Uhr, die auf der gegenüberliegenden Seite wie ein riesiger Löffel aus dem Pflaster ragte, drehte sich ein Kubus aus Reklametafeln. Ihr Fotofachberater, ihr Küchenprofi, ihr Modefachgeschäft, ihr Platz. Auf dem Vordach der Apotheke zeigten rote Ziffern an, dass es Sommer war. 37 Grad. Das Wechseln der Anzeige von der aktuellen Temperatur zur aktuellen Uhrzeit war für den kurzen Moment des Stillstands, der dem Signalwechsel der Ampel vorausging, die einzige lautlose Bewegung. Seit Tagen die gleiche Temperatur. Kein Wind, kein Wölkchen, nicht einmal ein leiser Geruch von vorher. Sie ließ, ungern, seine Hand los und lief zum Bus. Er hörte, dass er an das Rot denken soll, war mit dem Schließen der Bustür allein zwischen den anderen, die auf Grün warteten. Er grinste ihr hinterher, formte mit seinen Lippen lautlos G-I-N-A in Richtung Bus. »Ihre Frau?« fragte einer neben ihm. »Meine Freundin«, fragte Nick. »Hübsch«, sagte der andere. Nick überlegte, was hübsch bedeutete und fand den Begriff ästhetisch. Er sagte das Wort und der andere machte ein erstauntes Gesicht. Nick begriff, dass das Wort nicht passte und sagte deshalb, sie sei schön geformt, vorne und hinten. Der lachte und überquerte die Straße. Nick lachte auch, blieb aber stehen, weil er nachdenken musste. Die Menschen verwirrten ihn manchmal. Gina sagte, das sei normal. Menschen seien eben manchmal unbegreiflich. Sicherheitshalber sah Nick erstmal keinen anderen Menschen an und suchte nach einem anderen Ort für seinen Blick. Mitten auf der Kreuzung, vielleicht 15 Schritte von dem weißen Saum des Fußgängerüberwegs, rechts, war eine Lache, was eingetrocknet. Schmutziges Dunkel zwischen Autoreifen, die Stop and Go an ihm die Sicht versperrten. Ausgelaufenes Öl bestimmt. Oder rostiges Blut. Blut wird außerhalb des Körpers braun, weil es mit Sauerstoff reagiert. Es rostet. Rost ist extrem langsames Feuer. Brand und Rost sind der gleiche Prozess. Oxidation. Sein Blick haftete auf dem Fleck. Seine Überlegungen wanderten weiter. An der nächsten Haltestelle verließ sie den Bus, um zurück zum Haus zu laufen. 10 Minuten später war sie dort, stieg in ihren silbernen Citroën, dessen Heck sich sachte hob im Abfahren. Das Navigationssystem ließ sich an diesem Morgen mal wieder nicht starten. Deshalb fuhr sie etwas schneller ins Institut. Dort angekommen, holte sie sich in ihrem Büro als erstes seine Position auf den Bildschirm. Er stand an der Kreuzung, noch immer. Blick auf die Zeitanzeige. Seit 21 Minuten. Das war zu lange. Das musste doch jemandem auffallen, dachte sie, während sie seine Nummer ihr Handy tippte, um ihn da wegzulotsen. Bevor die Verbindung sich aufgebaut hatte, setzte der rote, pulsierende Punkt auf dem Bildschirm sich in Bewegung. Sie beherrschte sich, unterdrückte den Impuls, ihn führen zu wollen. Er ist ja kein Kind, sondern ein Mann, der seinen Weg schon finden würde, ihn finden musste. Sie durfte sich jetzt nicht einschalten. Ihr Blick umschloss den pulsierenden roten Punkt, folgte ihm auf seinem Weg, der die gewünschte Richtung nahm. Ja, geh heim, Nick. Sie saß da, den Kopf in beide Hände gestützt, ein leises Lächeln in den Mundwinkeln, wartete sie auf das Schnellen ihres Mobilchens, seinen Anruf, der sicher kommen würde. Glücklich, ganz vorsichtig glücklich. Fehlertoleranz. Nick hatte sich dem Fluss seiner Gedanken überlassen, während er den Fleck angestarrt hatte, als würde der augenblicklich verschwinden, sobald er sich abwendete. Endlich überquerte er die Straße, erledigte seine Aufgaben und ging nach Hause. Planmäßig rief er bei Gina an und sagte ihr, dass an der großen Kreuzung Blut auf dem Asphalt oxidierte, dass das ja jemandem gehört haben musste, der jetzt sonst wo sein könnte, vielleicht schon tot und kalt, während sein Blut auf dem Asphalt langsam verbrannte. Ständig rollende Reifen über der Stelle und jeder nimmt etwas davon mit. So viel immerhin, dass man die DNS bestimmen könnte. Was glaubst du, wie lange wird es wohl dauern, bis die Reifen alle Partikel davongetragen haben? Du guckst zu viel CSI. Ich leg jetzt auf, erzähl's mir nachher. Ein kleines, zaghaftes Lächeln begleitete den Gedanken, dass alles gut lief. Ihr System funktionierte sogar besser als erwartet. Und diesmal würde das auch so bleiben. He told me a story as approximately expected, so everything's under control, my dear. Nachdem dieser Gedanke ihr Bewusstsein passiert hatte, erinnerte sie sich, dass sie immer das in Englisch dachte, dessen Gegenteil sie fürchtete. Die fremde Sprache nahm dem Wunsch die Power und damit auch seiner Negation. Als Teenie hatte sie diese Nebentür für sich entdeckt und das »Ich liebe dich« durch ein »I love you« ersetzt. Probably he will be mine and even as expected. Das Letztere ist immer das Problem, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bald keines mehr ist, hat durch meine Forschung zugenommen. Ladies, this will be my gift for you. Nick drückte den roten Knopf und zuckte mit den Schultern. Er hätte ihr gern gesagt, dass man, um aufzulegen, jetzt einen Knopf drückt und ob man deshalb nicht eigentlich sagen müsse, ich werde jetzt den Knopf drücken, verzichtete aber darauf. Ginas Mobilchen meldete mit diesem voluminösen Schein einen Anruf, das an die schwarzen, schweren Geräte erinnerte, die tatsächlich noch eine Gabel hatten, auf die man so wunderbar den Hörer werfen konnte, wenn man auf den Anrufer wütend wurde. In den alten Filmen, die sie ihm so gerne zeigte und dazu Geschichten erzählte, wurden ständig schwarze Hörer aufgelegt. 22 verschiedene Arten, den Hörer aufzulegen, hatte er gezählt. 22. Schönes Wort. Vielleicht fehlte ihr das, überlegte er, als er das kleine Mobilteil, das noch Telefon war, in einen Wollsocken, der an der Kühlschranktür pappte, gleiten ließ. Nachdenklich betrachtete er das Ensemble. 1950er Retro-Look mit modernster Kühltechnik ohne FCKW, an dessen lackglänzend roter Oberfläche eine grüne Wolle duftete. Dissonant und so passend wie Heino als Frontman bei Metallica. Eine dumpfe Erinnerung, dass er Musiker war, zog von irgendwo herauf. Er lehnte sich an den Kühlschrank, versuchte seinem Gedächtnis seine Vergangenheit abzuringen. Gina kam zu mir in die Musikschule und ich habe ihr die Hand gegeben. Ich war der Lehrer. Was bin ich jetzt? Ich müsste das wissen. Warum weiß ich das nicht? Sein Blick fand die Brottüte auf dem Tisch. Heute habe ich Graubrot gekauft. Das ist essbar. So ich jetzt. Brot in den Mund. Kauen. Nicht köstlich. Am Kühlschrank hing das Handy. In einem Wollsocken. Handys und Phones speichern die Zeit, zu der man telefoniert hat und mit wem. Zu telefonieren bedeutet, dass man hinterher immer genau sagen kann, was man wann getan hat, jedenfalls zum Zeitpunkt des Telefonats. Irgendwie gefiel ihm dieser Gedanke. Man konnte mit dem Teledings Verbindung halten zu jemandem, zu ihr. Den anderen zu kennen bedeutet zu wissen, was der so den Tag über tut. Das ist schön. Vermutlich. Sein Gedächtnis gab eine Melodie frei, an der ein Textfetzen hing. Do back the things you did to me in return. Ein paar Mal wiederholte er die Zeile stumm, nur im Kopf. Der Wollsocken an der Kühlschranktür summte falsch in die Melodie in seinem Kopf hinein. Er nahm ab. Ein Typ meldete sich, der Stefan hieß. Sie hätte ihn abwimmeln sollen. Warum nur hatte sie das überhaupt? Weil es eben gewöhnungsbedürftig war, nicht mehr allein für sich da zu sein und sich gegen andere abzuschotten. 46 war sie mittlerweile und seit einem Jahr hatte sie, endlich, die Professur, C4. Und seit einem Jahr fühlte sie sich auf sich selbst mehr denn je zurückverwiesen. Das ging jetzt nicht mehr, nur an sich zu denken. Also rückrufen. The person you've called is temporarily not available. Vermutlich ein Funkloch. Aber dann musste er das Haus ja wieder verlassen haben. Gut so? Der rote, pulsierende Nickpunkt vom Monitor verschwunden. Ihn erneut zu lokalisieren, gab sie nach einer Stunde auf. Regina wurde unruhig. Sollte sie ihn suchen gehen? An seinem ersten Tag? Wäre das nicht zu voreilig? Sie hatte das gar nicht durchdacht. Warum hatte sie sich nicht besser auf diesen Tag vorbereitet? Was hatte sie bloß dazu veranlasst, das Projekt, ihr Werk, an dem sie 11 Jahre lang jede Nacht gearbeitet hatte, so einfach sich selbst zu überlassen? War die Zeit wirklich schon reif gewesen? Regina stemmte sich von ihrem Stuhl hoch, um Brand zu suchen. Sollte der für heute ihre Vorlesungen übernehmen? Nick tat. Nick riss die Augen noch etwas weiter auf, aber es blieb dunkel. Beide Arme streckte er nach den Seiten aus, lag da, wie gekreuzigt. Seine Hände berührten nichts. Da war kein Nachttisch, keine Lampe, kein Wecker. Nur Dunkelheit und der kalte, glatte Fußboden. Es ist schwarz um mich herum, also muss es Nacht sein. Nachts ist es dunkel und man schläft. Es war dunkel. Also musste er geschlafen haben. Andere liefen auch, sie mussten irgendwo sein. Hinter seiner Stirn kratzte es, wie brennende Ameisen, fand er. Nachdenken, im Gedächtnis Information finden. Schallwellen im Raum aus und verlassen diesen Raum. Jemand müsste sie hören können. Ist jemand da? Ruf ins Dunkel. Ist da jemand? Lauschen, etwas fehlte. Die eigene Stimme, er konnte sie nicht hören. Er legte eine Hand auf seinen Bauch und saugte die Luft ein. Der Bauch hob sich. Pfft, das ging. Nachtschwarz. Jede Menge Atem hatte er in das Wort gepumpt. Es beatmet und es hatte seine Lippen verlassen, das hatte er spüren können, und stand es im dunklen Raum unhörbar herum. Nicht zu begreifen. Die Knöchel der rechten Hand klopften auf den Beton des Bodens. Lauschen. Pfopp, ganz leise. Pfopp. Hörbar, gerade so, aber hörbar. Das Bellen war voluminös und gehörte zum Telefon. Nick drückte den Knopf, eine männliche Stimme begann, auf ihn einzureden. Wo bin ich? Stefan, Gästebett, das aufblasbare Ding. Ach so, aha. Geträumt? Ja, glaub schon. Was? Weiß nicht mehr. Ihm war ganz schwummerig. Wer ist da am anderen Ende? Sonst rief doch nur Gina an. Wo war sie eigentlich jetzt, mitten in der Nacht? Nick wurde das Gefühl nicht los, dass er nicht wusste, wer dieser Stefan war, der ihn so ausfragte. Nick wurde das Gefühl nicht los, dass er nicht wusste, wer dieser Stefan, der ihn so ausfragte, eigentlich war. Obwohl es ein Gesicht zu dem Namen gab. Er sah sich mit Stefan in einem Zimmer sitzen, überall Gitarren und sie rauchten was. Nick erinnerte sich daran. Gleichzeitig kam ihm das fremd vor. Fremdes Wissen, das nicht ihm gehörte. Der Anrufer hatte aufgelegt. Er war noch gleich dran gewesen? Die Tür wurde geöffnet. Jemand kam herein und machte Licht. Jemand, der wie Stefan aussah, setzte sich zu ihm auf die Gästematratze. »Alles klar, Alter?« Nick schüttelte den Kopf, was er sofort bereute. Als die Wände wieder stillstanden, sagte er dem anderen, dass er jetzt gehen würde und dass er nie geraucht habe. Den, der da auf diesem stinkenden Matratzending hockte, kannte er eigentlich gar nicht. Nicht wirklich. Als er aufstehen und gehen wollte, hielt jemand seinen Arm fest. Dieses Babyface, woher? Nick versuchte, die fremde Hand auf seinem Arm loszuwerden, doch die griff fester zu. Nick, kein Schwächling, kam frei und ging einfach. Der andere blieb liegen. Schon okay? Schon okay. Die Melodie vom Mittag war wieder da. Do back the things you did to me in return. Oh, I'm gonna buy this place and see it burn. Blame it all upon the rush of blood to the head. Konsequenzen. Regina stemmte die Arme in die Hüften. Brand war noch nicht da. Auch nach Stunden tauchte er nicht auf, reagierte auf keinen Anruf. Am Nachmittag fuhr sie zu seiner Wohnung, klingelte Sturm. Nichts. Sie rief ihn noch einmal auf seinem Handy an. Niemand nahm ab. Sie lehnte sich gegen die Eingangstür, die davon aufgedrückt wurde. Leichtsinnig, die Leute. Im Treppenhaus war alles still. Sie ging nach oben, Stockwerk für Stockwerk. Niemand ließ sich blicken. Im dritten Stock stand an der Wohnungstür einen Spalt offen. Sie klopfte, rief einmal Hallo. Niemand reagierte. Es war Brands Apartment, in das sie da einfach reinging, sein Arbeitszimmer, in dem sie sich wiederfand. Auf seinem Schreibtisch herrschte Gestapordnung, in der Mitte ein dreigeteilter Bilderrahmen, der Fotos von ihm und dem Redaktionsküken präsentierte. Im mittleren Rahmen steckten sie die Köpfe zusammen und grinsten frontal in die Kamera. Links sein Babyface formatfüllend gerahmt, rechts ihres. Brand war offenbar nicht zu Hause, obwohl sein Computer eingeschaltet war, diensteifrig surrte und brummte. Sie setzte sich, kippte das Spießbürger-Tripichon mit dem Gesicht nach unten auf den Tisch. Was ihr vom Monitor entgegenstrahlte, raubte ihr für einen Moment den Atem. Er hatte es gewusst. Der Scheißkerl hatte die ganze Zeit gewusst, woran sie jede Minute gearbeitet hatte, wenn sie nicht im Institut gewesen war. Er wusste von Nick, von seiner dreijährigen Reifezeit. Alles, er wusste es. Und seine Schreiberfreundin wusste es natürlich auch. Gestern werden sie einen künstlichen Menschen bauen, diese Schlange. Ihr wurde schlecht. Punkte begannen, ihre Augen zu tassen. Sie schaffte es, sie zu verscheuchen, weiterzulesen. Jeden Einbruch bei ihr hatte er protokolliert. Um Uhrzeit, alles. Pedant. Er hatte an ihrem Werk herumgebastelt, ihm eigene Daten eingespielt. Wieso hatte sie das nicht bemerkt? Der war gut, der Mann. Der war wirklich gut. Aber das wird nichts werden, du Scheißkerl. Du wirst ihn nicht bekommen. Es wird keine Massenproduktion von Nickbots geben. Der Monitor strahlte von ihrer Drohung unbeeindruckt, unbekümmert ihre Entdeckung, seine Pläne in die Welt. Die Festplatte mit allen Daten, die Brando eifrig gesammelt hatte, mit allen seinen Plänen, das Verfahren zu vermarkten. Einsame, alternde Frauen, lächerlich, die sich einen Kerl bestellen, das funktioniert doch nie. Sie baute sie aus seinem Rechner aus und steckte den Datenspeicher ein. Noch hatte sie nicht begriffen, dass er seine Finger längst nach ihm ausgestreckt hatte, verließ, die Wut herunterwirkt sein Apartment. Wo steckte der Saugeil? Sie würde ihn. Ja, was? Was mit ihm machen? Dieser Gedanke stoppte sie im Erdgeschoss auf dem unteren Treppenabsatz. Hektisch fingerte sie ihr Handy hervor, stanzte seine Nummer in die Tastatur. Irgendwo begann ein Telefon zu schellen. Dieser voluminöse Sound. Real Tone, den auch ihr eigenes Handy abzusondern in der Lage war, breitete sich im Treppenhaus aus. Sie legte auf, wählte erneut. Wieder das Schellen. Er konnte nicht weit sein. Sie folgte dem Ruf des Mobilchens und fand Brand im Keller. Er hing da, mit dem Rücken zur Wand, auf einer aufblasbaren Matratze, in einer verdächtig unbequemen Haltung. Es musste einen Kampf gegeben haben. Als Brand ihn verlor, war er offenbar mit dem Kopf an die Betonwand geschlagen und dabei musste das Blutgefäß geplatzt. Regina schloss seine Augenlider. Brand, sie Idiot. Sie hätten einfach warten sollen, bis sie an der Reihe sind. Menschenskind. Sie wären groß rausgekommen, hätten meine Forschung beerben können, aber jedes zu seiner Zeit. Sie hätten einfach nur abwarten müssen. Kopfschüttelnd verließ sie den nackten Kellerraum. Mechanisches Wissen, da war nichts mehr zu machen. Sie fragte sich nicht, wer das getan haben konnte, das wusste sie bereits, wollte aber das Wissen daran hindern, in die Realität des Begreifens zu gelangen. Im Wagen versuchte sie, die Starre abzuschütteln, die sie von innen stützte, aber gleichzeitig jede Denkbewegung verweigerte, jedes Gefühl blockierte. Nick. Nur mehr ein Name, eine Unwirklichkeit. An der Kreuzung schaltete sie das Navigationssystem ein, das sie zu einem Überwachungssystem umfunktioniert hatte. Der rote Pulsierende bewegte sich durch die Innenstadt. Sie heftete an ihn ihren Blick, das Gefühl der Nacht kehrte zurück. Sie fühlte Zärtlichkeit für den kleinen roten Punkt, der Nicks Weg, seine ersten Schritte in der realen Welt nachzeichnete. Das ist nicht fair. Er hatte nicht einmal eine Chance, Unrecht zu erkennen. Das ungeduldige Hupen hinter ihr setzte ihren Fuß in Bewegung. Er gab Gas. Ihre Denkkraft kam mit dem Vorwärtsgleiten des Citroën wieder in Bewegung. Mit jedem Meter wurde ihr das Ausmaß von Nicks unerlaubter Existenz deutlicher. Im Institut angekommen, verlangte sie nach Bord. Kalten sie die erwartete Mitteilung seines unentschuldigten Fehlens entgegen, antwortete, dass sich darum später kümmern werde. Die Nachricht seiner nie stattfindenden Rückkehr konnte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Seine Freundin würde ihn schließlich vermissen. Er würde bald entdeckt werden. Vielleicht war es sogar schon passiert. Ihr blieb wenig Zeit. Sie durchsuchte Brands Arbeitsplatz im Institut nach Hinweisen auf Nick. Es gab keinen. In ihrem Büro fand ihr Körper den Schreibtischsessel, in den jeder Gedanke sie weiter hineindrückte. Diese Gedanken jagten sich nicht, zogen einer nach dem anderen in logischer Konsequenz am Bewusstseinshorizont vorbei. Klar, deutlich, lesbar. Aber nicht wahr. Noch nicht. Sie las ihre eigenen Gedanken, aber verstand, begriff sie nicht. Sie war noch nicht so weit. Im Zenit ihres Blickfeldes brannte das Vorwärtsschreiten der Zeit in digitaler Anzeige von der Zimmerdecke. Sie war allein. In den Momenten, wenn man erkennt, dass man einen Fehler, einen großen Fehler gemacht, ist man immer allein. Er ist mein Projekt, mein Baby, mein Kind. Er ist kein Fehler, er selbst nicht. Er ist auch nicht fehlerhaft. Er ist perfekt, er hat nichts falsch gemacht, gar nichts. Ich war es. Man kann die Zeit nicht überlisten, sie ist wiederholbar. Die Zeit ist periodisch und flüchtig gleichzeitig, aber sie kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Die Zeugung ist ein Kreis aus zwei Hälften. Der Beginn aller Lebenszeit, sie und er. Er und sie sorgen für Wachstum. Wachstum beinhaltet Fortschreiten und Wiederholung. Leben muss man lernen. Leben ist learning by doing und erst rückwärts zu verstehen. He should have learned to use his body. He didn't know how powerful it is, how powerful he is. He never experienced the power of matter. Matter does matter. Materie und Geist sind eins, immer schon. Der Dualismus ist eine Illusion, ein Irrtum. Brain in a bowl? Impossible. Unsere gelehrigen Körper haben Disziplin gelernt. His docile body has just learned to love me. Das Begreifen, dass sein erwachsener Körper dessen Bewusstsein voraus ist, einem Bewusstsein voraus ist, das an die Illusion gelebter 36 Jahre glaubt, überfiel sie eine schwere Müdigkeit, ein Verlangen, sich augenblicklich dem schützenden Schlaf in die Arme zu werfen. Die notwendige Konsequenz, die sie aus ihrem Begreifen würde ziehen müssen, drückte ihr das Herz, klemmte es ein. Schlug es noch? Unendlich später rief sie ihn an, rief ihn nach Hause zurück. Sie hatte es geschafft, der Konsequenz ihre Notwendigkeit abzusprechen. Sie konnte ihn nicht aufgeben, gerade weil diese vorwärtslaufende Zeit nicht reversibel ist. Für ihn nicht, für sie beide nicht. Er würde lernen, Körperkraft und Denkkraft zu koppeln, sein Handeln richtig einzuschätzen. Wenn auch Zeit reversibel ist, Geschichten sind es. Unsere Leben, Biografie, Erinnerungen, der Glaube an Kontinuität. Im Radio Element of Crime. Ich weiß auch noch nicht, wohin wir gehen. Ich bin schon froh, dass es noch Wege gibt, dass ich noch einmal auf Bewährung draußen und dass wir beide auf zwei Beinen stehen. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Als sie zum zweiten Mal in der Küche saßen, am Tisch, das rote Leuchten des Kühlschranks am linken Rand ihres Blickfeldes, da suchte sie zum ersten Mal seinen Blick auf und hielt ihn fest. Was ist passiert, Nick? Woran erinnerst du dich?